Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ein herzliches Willkommen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin heute früh erschrocken. Als ich aufgestanden bin, hatte ich einen geschlossenen Hals. Aber mittels Tabletten und heißen Getränken ist die Stimme frei geworden. Man denkt dann immer wieder nach, woran kann es liegen. Wir hatten gestern einen schönen Abend bei der Schwiegertochter, die hat Geburtstag gefeiert. Aber ich kann euch versprechen, ich habe nicht zu viel Wein getrunken. Und trotzdem war die Stimme weg. Und ich habe auch gedacht, manchmal ist es ja auch bei denen, die hier sitzen, man ist nicht ganz so gut drauf und denkt zuerst, wie soll denn dieser Tag gehen? Und dann stand das Thema mir vor Augen. Es geht um Heiligung und die Rahel hat das so schön in der Einleitung alles schon gesagt. Sie hat mir fast die Einleitung schon weggenommen. Das war aber super, das war sehr gut. Du hast meine E-Mail prima verstanden. Und wir sind uns alle einig, das Thema Heiligung ist ein ganz, ganz spezielles Thema. Es wird immer mit Jesus Nachfolgern, mit Christen verbunden. Aber wir haben auch darin ein Problem. Es ist ein uralter Begriff, Luther hat das so übersetzt, der etwas weltfremd klingt. Und viele Leute heute können mit diesem Begriff nicht so mordsviel anfangen, obwohl es in den letzten 120 Jahren immer wieder Heiligungsbewegungen gab, nicht nur in Europa, auch weltweit. In jener Zeit sind dann Lieder entstanden, ich will streben nach dem Leben, wo ich selig bin. Man merkt dann immer etwas von dieser Sehnsucht der Christenmenschen. Sie möchten ganz eindringen in die Gemeinschaft mit Gott und sie möchten im Glauben vorangehen. Und auch dieses Lied, Näher mein Gott zu dir, drückt auch etwas von der Sehnsucht vieler Christen. Und nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha. Und bei dir, Jesus, will ich bleiben. Ja, dieser Begriff Heiligung, ich habe jetzt einige Lieder genannt, die wir wahrscheinlich gut kennen. Bei dem Begriff handelt es sich um das meist missverstandene Wort in der Bibel. Und das will ich heute erklären, warum. Denn falsch verstandene Heiligung führt oftmals bei Christen zu einem riesigen Druck. Man denkt dann, ich müsste doch heilig oder heiliger leben und ist mein Glauben überhaupt gründlich genug, tief? Und wenn man das eben falsch versteht, dann endet es genau das, was hier im 1. Thessalonicher Kapitel 4 in diesem Text, das was angeprangert wird, endet dann manchmal in einem Krampfen. Und wenn das Leben eines Christen zu einem Krampf wird, dann ist es alles andere als schön. Dann ist es anstrengend und endet hin und wieder im Frust und manchmal auch in einer Scheinheiligkeit, dass man sich anstrengt und dann wird man manchmal zum Heuchler. Und Nichtchristen durchschauen uns Christen ja auch und fragen sich, ja, ist denn dieser Glaube der Leute hier in der FEG Kandern oder in anderen Gemeinden, ist er wirklich echt? Bringt das etwas für den Alltag? Was ist Heiligung? Ich möchte mal kurz den Text lesen, aber wir bleiben heute vom Kernthema nur bei diesem einen Vers stehen. Der Wille Gottes ist eure Heiligung. Aber ich lese mal das Umfeld nach der Hoffnung für alle. In 1. Thessalonicher Kapitel 4 lese ich die Verse 1 bis 8. Noch eines, liebe Geschwister, schreibe ich euch. Wir haben euch gelehrt, wie ihr euch verhalten sollt, um Gott zu gefallen. Und ihr tut das ja auch. Nun bitten und ermahnen wir euch im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr weitere Fortschritte darin macht. Ihr wisst ja, welche Anweisungen wir euch im Auftrag des Herrn Jesus gegeben haben. Doppelpunkt, Gott will, dass ihr heilig lebt, dass ihr ihm ganz gehört. Das bedeutet, dass ihr euch von allen sexuellen Sünden fernhaltet. Jeder von euch soll seinen eigenen Körper so unter Kontrolle haben, dass es Gott und den Menschen gefällt. Lasst euch nicht von Leidenschaften und Begierden beherrschen, wie Menschen, die Gott nicht kennen. Keiner darf sich in dieser Sache Übergriffe erlauben und seinen Bruder betrügen, denn solche Vergehen wird der Herr selbst rächen. All das haben wir euch auch schon früher mit aller Deutlichkeit gesagt. Gott hat uns nicht dazu berufen, ein unmoralisches, sondern ein geheiligtes Leben zu führen. Wer sich deshalb über diese Anweisungen hinwegsetzt, verachtet nicht einen Menschen, sondern den, der seinen Heiligen Geist in euch wohnen lässt. Und das ist Gott. Ja, da sind so Aussagen drin in diesem Text, wie jeder von euch soll seinen eigenen Körper unter Kontrolle haben, so dass es Gott gefällt. Und Gott hat uns nicht zur Unsittlichkeit berufen, sondern zu einem heiligen Leben und meidet alle sexuellen Handlungen, die unzüchtig sind. Wir werden später noch darauf zu sprechen kommen, was ist denn damit gemeint, mit diesem Unzüchtigsein. Aber für uns alle, die wir Jesus nachfolgen wollen, sind wir uns sicher einig, Heiligung ist ein wichtiges Thema. Und je nachdem, wenn man mal in einem Hauskreis nachfragt, was verstehst du unter Heiligung, dann kommen wahrscheinlich 10 verschiedene Antworten. Ich hatte schon gedacht, mal so ein Interview heute zu machen in der Einleitung, habe es aber dann sein gelassen, Fragen zu stellen, was verstehst du unter Heiligung? Es hätte vielleicht viel Zeit gebraucht, aber diese Dinge darf man dann im Hauskreis durchdiskutieren. Ja, es kommen dann sehr, sehr unterschiedliche Antworten raus. Einige denken an ein korrektes Leben mit Anstrengung, mit Zusammenreisen. Aber das ist eben nicht Gottes Perspektive. Denn wenn Gott der Erfinder und der Liebhaber des Lebens ist, und das ist er ja auch, und wenn er für uns Menschen das Beste will und Gott will wirklich das Beste für uns, dann wird er auch unserem Leben Erfüllung geben. Und das tut er auch. Gott will uns mit diesem Thema absolut nicht knechten. Er will uns in die Freiheit führen, in ein freies Leben unter seiner Herrschaft und unter seiner Kontrolle. Bei diesem Begriff Heiligung sind mir auch noch ein paar Sachen in Sinn gekommen. Man denkt dann auch an einen Heiligenschein, an irgend so was Leuchtendes auf dem Kopf. Aber das hat damit nichts zu tun. Und man denkt manchmal an Menschen, die auf einer imaginären Wolke sitzen, eine Harfe spielen, ein Engelchen ist im Hintergrund. Und dann denkt man, das sind jetzt die heiligen Leute. Und die heiligen Leute sind mit Sicherheit diejenigen, die den ganzen Tag Halleluja singen. Aber was bedeutet es? Ich möchte zunächst mal sagen, was Heiligung nicht bedeutet. Heilig sein ist zunächst kein Qualitätsmerkmal. Wenn von Heiligen die Rede ist, dann denken andere Menschen an irgendwelche Leute, die in einer Sache besonders gut sind, die es besonders gut drauf haben. Und außerordentliche Menschen, die Dinge ganz gut hinkriegen, meistens, wo es um den Dienst für andere geht, die sich auch ganz besonders gut für andere Leute einsetzen und die außergewöhnlich mutig sind und die bis zu ihrer Selbstaufgabe dienen und sich einsetzen. Das sind für die allermeisten Heilige. Das hat auch etwas mit der Tradition in der katholischen Kirche zu tun, dass Menschen, wenn sie gewisse Kriterien erfüllen, dass sie dann irgendwann mal von einem Papst heilig gesprochen werden. Aber das ist ein Fehler. Heilig ist kein Qualitätsmerkmal, hat letztlich wenig mit meiner Haltung und mit meinem Einsatz zu tun oder was ich tue für die Gesellschaft und für die anderen. denn das sind ja auch Sachen, die machen auch Humanisten, die setzen sich unwahrscheinlich ein, oder Idealisten, die haben auch ihre Lebenswerke, hat nicht unbedingt mit der biblischen Heiligung zu tun. Heiligung ist kein Qualitätsmerkmal, sondern ein Eigentumsmerkmal. Ich will mal versuchen, das mit zwei Schüsseln zu erklären. Man kann es erkennen, unterscheidet nichts. Die Größe hat jetzt hier keine Bedeutung. Ich habe nicht gleich große Schüsseln zu Hause gefunden. Größe hat keine Bedeutung, aber das sind ganz normale Schüsseln. Man kann damit Wasser schöpfen. Und ich glaube, in einer Schüssel, in der größten, ist unser Salat heute eingefüllt fürs Gemeindemittagessen. Aber was hat das damit zu tun? Im Alten Testament wurden bestimmte Gefäße genommen und die wurden ausgewählt für den Dienst für Gott im Tempel. Nicht nur Schüsseln, Geräte, was auch immer. Und die wurden ausgewählt für den Dienst für Gott. Und die wurden dadurch heilig, dass der Priester sie so gesegnet hat und heilig gesprochen hat und gesagt hat, das wird jetzt nur im Tempel benutzt. Es gehört ganz in den Tempel für den Dienst, für Gott, für diese Rituale, die damals vollzogen wurden. Und sie wurden dadurch heilig, weil sie Gott geweiht wurden, weil sie für den Dienst für Gott zum Einsatz gebracht wurden. Die eine war heilig, die war heilig, und die andere nicht, die war eben für den täglichen Gebrauch in der Küche oder im Nomadenzelt. Hat eigentlich nichts viel miteinander zu tun, vom Material her, das gleiche Material. Es hat nur damit zu tun, wofür sie bestimmt sind und wem sie gehören. Diese eine, die gehört Gott, die ist total verfügbar für Gott. Und das, was Gott geweiht ist, das ist ausgesondert für ihn. Und das andere gehört in die Küche für das Alltagsleben. Und jetzt mache ich kurz einen Sprung. Paulus bezeichnet jetzt in seinen Briefen die damaligen Christen beim Eingangsgruß. Er schreibt da in den Grußworten immer wieder an die Heiligen in Thessalonich, in Rom, in Ephesus, in Korinth. Warum wurden die so genannt? Wir bleiben bei diesem Gedanken stehen. Aber warum wurden die so genannt? Weil sie sich ganz für Jesus Christus entschieden haben. Wir wissen ja selber, dass die Leute früher in den Gemeinden, das waren keine Engelchen, die hatten auch ihre Probleme, die wurden so genannt, weil sie sich für Gott entschieden haben, weil sie ihr Leben Gott ganz geweiht haben. Und ab diesem Zeitpunkt bezeichnet Gott sie dann als Heilige. Das haben wir auch im 1. Korinther Kapitel 1, Vers 30. Im 1. Korinther 1, 30. Man kann einfach die nächste Folie an dieser Stelle noch reinbringen. Ich habe heute nur zwei Punkte mitgebracht. In 1. Korinther 1, Vers 30 steht, Gott hat gemacht. Gott, da hat die Heiligen in Korinth, Gott hat gemacht zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Erlösung und zur Heiligung. Leider gab es eben in Korinth auch Heilige. Das waren Menschen, bei denen lief es genauso wie bei uns. Manchmal unter den heiligen Leuten in Korinth gab es dann manchmal Leute, die das mit der Straßenverkehrsordnung nicht hinbekommen haben. 30 Punkte in Flensburg, in Anführungszeichen. Führerschein weg, total versagt. Und dann gab es andere, die sind 50 Jahre korrekt gefahren, 0 Punkte in Flensburg. Und die haben das sehr gut hingekriegt. Und es gab auch dort in den Gemeinden Menschen, die das mit der Steuererklärung nicht korrekt gemacht haben, die Zahlen verändert haben, die getrickst haben. Und viele in den Gemeinden haben das mit ihrer Steuererklärung sauber und korrekt gemacht. Und dann gab es Heilige, die haben das mit dem über andere reden gut und hervorragend hingebracht. Und andere waren nicht so gut da drin, die haben böse und übel über den Nächsten gesprochen. Und die Frage, da werden wir immer wieder stehen bleiben, was macht einen Heiligen zu einem Heiligen? Ich will es noch ein bisschen zuspitzen. Ich will ja niemand erschrecken. aber ich will es euch zumuten. Es ist manchmal absurd gewesen, wie die Christen damals gelebt haben. In Korinth gab es Heilige, die wurden so bezeichnet von Paulus. Die waren am Sonntag im Gottesdienst und am Samstagabend besuchten sie mit anderen Weltmenschen das Bordell. Die sind bei der Prostituierten ein- und ausgegangen in dieser Hafenstadt Korinth am Samstagabend im Bordell, am Sonntag im Gottesdienst. Was macht aber den Unterschied, wenn beide am gleichen Abend an der gleichen Stelle ein- und ausgehen? Was macht den Unterschied, so dass Paulus von dem einen sagt, du bist ein Heiliger, und von dem anderen, dass er kein Heiliger ist? Die Antwort ist relativ einfach. Heilige unterscheidet nur eines von allen anderen. Sie gehören dem gekreuzigten Christus. Sie gehören zu Jesus. Wer zu Jesus Christus gehört, ist heilig. Erinnert euch dran, Gott hat gemacht zur Heiligung. Aber jetzt nicht in den Fehler verfallen und denken, dass wir meinen, dass die Christen einen Tick besser sind, macht sie heilig. Habt ihr verstanden? Nicht, dass wir meinen, die Christen sollten einen Tick besser sein, macht sie heilig. Das würde eben nicht stimmen. Da muss man sich dran gewöhnen, an diesen Gedanken. Und die anderen werden nicht plötzlich unheilig, wenn sie mal in Sünde fallen. Denn das ist nicht das Evangelium. Heiligung bedeutet, da hat ein Mensch sich für Jesus Christus entschieden und er gehört ganz Gott. Und er will natürlich dafür sorgen, dass keine anderen Götter in seinem Leben Einzug halten. Und der Hebräerbrief beleuchtet das auch noch von zwei anderen Seiten. In Hebräer Kapitel 10, Vers 10 heißt es, aufgrund des Willens Gottes sind wir geheiligt durch das Opfer des Leibes von Jesus Christus. Und zwar ein für alle Mal. Das macht Gott ganz einfach, wenn sich einer bekehrt. Er macht heilig und das kann er, weil wir durch das Opfer von Jesus Christus für immer geheiligt worden sind. Steht in Vers 14 im Hebräer Kapitel 10. Diese Verse sind eine sehr, sehr wichtige Grundlage zu diesem Thema der Heiligung. Deshalb ist die Heiligung ein Geschenk Gottes und hat zunächst nichts mit meinen Qualitäten, mit meinen Abgründen zu tun. Hat auch nichts damit zu tun, wie perfekt und wie wenig perfekt ich bin. Es ist einzig und allein die Frage, wem gehöre ich? Haben wir das für uns schon persönlich durchbuchstabiert? Wem gehöre ich eigentlich? Wem will ich gehören? Denn das ist entlastend, wenn wir das geklärt haben. Ich gehöre Gott und ich will Gott für immer gehören. Wie befreiend. Heilig bin ich, weil Gott bei meiner Bekehrung seine Hand auf mich gelegt hat und zu mir sagt, du bist mein Eigentum. Und darauf kann ich dann irgendwie mit Zittern und sagen, wenn du sagst, dass ich dein Eigentum bin, dann will ich bekräftigen und ich will dich für immer haben in meinem Leben. Ich bin dein, du bist mein und ich bin dein. Und wenn du zu Gott gehörst, bist du nach Aussagen des Neuen Testaments heilig. Jetzt bleibt eben eine spannende Frage übrig. Wahrscheinlich habt ihr schon drauf gewartet. Wenn heilig sein ein Eigentumsmerkmal ist und ich nun heilig bin, weil ich zu Christus gehören, warum werden dann die Thessalonicher, die ja eine vorbildliche Gemeinde waren, warum werden die aufgefordert, in Sachen Heiligung immer besser zu werden, wörtlich nach Luther wieder immer vollkommener zu werden? Denn beim Eigentumsein gibt es ja keine Steigerung. Ich kann nicht noch mehr Eigentum von Gott sein, da gibt es keine Steigerung. Ich kann nicht eigentümiger sein, wenn ich schon ihm gehöre. Eigentum ist ein nicht steigerbares Wort. Warum sollen wir besser werden, Fortschritte machen, vollkommener werden im heiligen Leben, sage ich jetzt. Was meint Paulus eigentlich damit, wenn er schreibt, macht Fortschritte darin, weitere Fortschritte? Jetzt geht es im zweiten Teil. Ich habe ja gesagt, ich habe heute nur zwei Punkte. Im zweiten Teil geht es jetzt darum, welche Konsequenzen hat das dass ich ein Heiliger, ein Gott hingegebener bin. Was hat das für Auswirkungen in meinem Leben? Wir haben auch ein Gemeindemotto, mutig sein mitten im Leben. Was hat das für Auswirkungen in meinem Leben, in der Familie und in der Gemeinde? Dazu ein Beispiel, das immer wieder helfen wird, das anzuwenden. Ihr kennt wahrscheinlich alle die britische Familie, die Königsfamilie, die Royals, Queen Elizabeth und Prinz Philip, die ganz Alten. Und dann gibt es ja die Kinder, Prinz Charles und seine Frau. Und dann gibt es die Enkel, den William. Das ist der Vorzeigeprinz. Und dann gibt es den Harry, diesen blonden, rotblonden, den Prinz Harry. Ich kenne sie nicht, ich kenne keinen von ihnen persönlich. Und ich möchte mir auch kein Urteil erlauben. Aber manchmal eben liest man auch in der Klatschpresse, wenn man mal so beim Zahnarzt sitzt und Zeit hat, schaut man mal in eine Illustrierte rein, liest man manchmal solche Geschichten. Und dieser Prinz Harry, der gilt als der Skandalprinz, weil ein Fehltritt, ein Alkoholexzess, ein unkönigliches Verhalten das andere jagt. In der Bild-Zeitung stand mal vor Jahren, ich lese sie auch nicht, habe mal die Überschrift gelesen, peinlich, 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 Prinz Harry. Ich will das aber nicht beurteilen. Aber was es den Anschein erweckt, Prinz Harry gelingt es offensichtlich nicht immer, seinen Stand als Kind der Königsfamilie zu leben. Und obwohl ihm das eben nicht so gelingt, bleibt er natürlich trotzdem der Prinz Harry. Er bleibt das Kind seiner Eltern, Charles und Lady Diane, die ja damals im Tunnel verunglückt ist. Er bleibt immer der Enkel der Queen, er gehört immer zu diesen Nachkommen. Er bleibt es, egal was er tut. Jetzt kenne ich auch nicht die Queen, aber ich kann mir vorstellen, in Sachen vom Prinz Harry wird von ihr erzählt, dass ihr das Ganze nicht egal ist. Aha. Ich glaube, das hat auch zwei Gründe. Es ist ihr nicht egal, weil das Verhalten des jungen Prinzen kein gutes Licht auf die Königsfamilie wirft. Da gibt es schon einen gewissen Anspruch, wie ein Prinz zu sein hat. Und wenn sich da einer entsprechend seinem Stand nicht standesgemäß verhält, dann wirft das ein schlechtes Licht auf die ganze Familie, auf die ganze Monarchie, ja, auf das ganze Land. Was habt denn ihr denn da für einen komischen Prinzen in diesem Land? Wie auch immer. Ich denke, das ist der eine Grund, warum sie sich wahrscheinlich dafür interessiert, die Königin. Und ich kann mir denken, der zweite Grund ist der, dass sie den Prinz Harry wohl besonders mögen soll. Er muss irgendwie ein toller, lockerer, netter Typ sein und sie mag ihn sehr, sehr gern. Er ist ja der Enkel und vermutlich ist es so, glaube ich auch, wenn sich irgendein anderer im Königreich in England betrinkt und vollsauf, ist es der Queen egal. Aber bei ihrem Harry, den sie von Herzen mag, für den sie deswegen auch das Beste will in seinem Leben, da macht es ihr schon was aus. Und deswegen, kann ich mir vorstellen, redet sie ihm rein ins Leben und meldet sich und sagt, hör mal, das passt doch absolut nicht zu dir, dass du so lebst, das passt nicht zu uns als königliche Familie. Heiligung bedeutet eben, ich lebe im zweiten Part, ich lebe wie ein Königskind, also nichts anderes, ich lebe das, was ich bin, ein Kind des höchsten Königs. Und ich möchte noch einmal auf dieses krasse Beispiel von dem Besuch im Bordell zurückgehen. Jetzt wird es im Augenblick etwas sehr ernst, da gehen jetzt eben zwei Leute ins Rotlichtmilieu, der eine ist heilig, er ist Christ, ein Jesus-Nachfolger, der andere nicht. Den Nicht-Christen, ich sehe es so für mich, den Nichtchristen, der nicht das Eigentumsmerkmal heilig hat, der hat sich ja noch nie bekehrt, er hat nicht das Eigentumsmerkmal heilig, er hat sich nie bekehrt, den lässt Gott einfach machen. Gott redet ihm nicht rein. Es gibt ein biblisches Fachwort dafür, dahingegeben steht in Römer 1,24. Gott hat Menschen, die nicht zu ihm gehören, dahingegeben. Gott lässt Menschen in ihrem sündigen Treiben weitermachen und weitermachen. Er hat sie dahingegeben, er lässt sie machen. Das ist für mich eines der schrecklichsten Dinge, die ich mir vorstellen kann, dass Gott einmal sagt, es ist mir egal, ich rede dem oder der nicht rein. Er, der heilige Gott, wir müssen uns das auch mal vorstellen, der Liebhaber des Lebens, der lässt Menschen einfach machen, Menschen in ihr Verderben rennen. Er lässt zu, dass Menschen sich selbst ruinieren, ob durch Alkohol oder Drogen oder frei flottierende Sexualität ausgelebt. Und dann gibt es eben diesen anderen. Er macht manchmal schlimme, seltsame Dinge, lebt manchmal nicht dem Stand gemäß, unheilig, aber er hat dieses Merkmal, dieses Qualitätsmerkmal heilig, weil er zu Christus gehört, weil er Christus im Herzen hat. Und dem redet Gott rein und sagt, weil du zu mir gehörst, weil ich mich um dein Lebensglück und deine Erfüllung sorge, will ich, dass du dein Potenzial und deine Königskindschaft auslebst. Deshalb sage ich dir, tu das nicht. Lass die Finger von diesem sündigen Treiben davon. Lass es. Was glaubt ihr, wer von diesen beiden ist besser dran? Den Gott einfach laufen lässt, den Gott dahingegeben hat? Oder ist der besser dran, bei dem Gott sich einmischt, bei dem er ins Leben hineinredet, bei dem Gott ein Stoppschild setzt und sagt, jetzt nicht mehr so weiter, so, du gehörst Christus, hör auf damit. Ich persönlich kann es nur von mir so sagen, ich bin so froh, dass Gott in mein Leben reinredet. Ich bin über 45 Jahre schon ein Heiliger, ihr könnt mir glauben oder nicht. Ich bin so dankbar, dass Gott in diesen 45 Jahren mir schon so oft reingeredet hat, weil ich ja selber weiß, wo meine Schwachstellen sind und wo ich Korrekturen brauche. Und ich weiß auch, dass durch sein Reden, durch die Stimme Gottes aus seinem Wort, nicht akustisch, werde ich ein Stückchen heiliger und noch heiliger, durch sein Reinreden. Und manchmal muss ich wirklich sagen, Gott kann mir nicht genug reinreden. Ich brauche Korrekturen fast täglich. Aber ich bin so froh, dass ich ihm nicht egal bin, dass Gott von morgens bis abends ein vitales Interesse an mir hat. Da ist der Gerhard Rupp, in dem Jesus Christus lebt hier in Kandern. Und dieser Gott hat ein vitales Interesse an mir und deshalb will er mich immer wieder erreichen und zu mir reden und er will mein Leben Stück für Stück heiligen, heiler machen, besser machen. Und sollte ich mal versagen oder scheitere, dann bleibe ich trotzdem sein Königskind. Das Eigentumsmerkmal wird nicht in Frage gestellt durch manchmal in Sünde fallen. Aber was hat das nun für Auswirkungen auf meinen Umgang im Leben mit der Sexualität und mit Menschen? Hier in der Bibel heißt es, meidet alle sexuellen Handlungen, die verboten sind. Ich habe da auch die Volksbibel heute mal mitgebracht als Übersetzung. Die Volksbibel ist nicht urtexttreu, da das Volk, das Menschen an der Übersetzung mitgeschrieben haben. Aber hier heißt es deutlich drin, meidet alle Handlungen, die verboten sind. Die haben dort ein Verbot, meidet alle sexuellen Handlungen, die verboten sind. Die haben dort ein Verbotsschild gemacht. Und Luther übersetzt, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, und dass ihr meidet die Unzucht. Unzucht versteht natürlich heute fast kein Mensch mehr. Was soll denn das sein? Im griechischen Text steht hier ein Wort für Unzucht, Porneia. Und das heißt, meide alles beim Thema Sexualität, was außerhalb des Schutzraums einer exklusiven Ehe passiert. Und ich habe wirklich versucht, immer wieder das auf den Punkt zu bringen. Und ich habe die Volksbibel gelesen und die schreiben dort, Gott möchte, dass wir ganz radikal allein ihm gehören. Und da, wo Gott ist, wo Gott drin ist in deinem Leben, da ist für Pornos kein Platz. Das gilt auch für alle anderen unguten sexuellen Handlungen. So steht es in der Volksbibel. Auch Sex per Mausklick, das habe ich jetzt gesagt, das steht nicht hier drin. In der Zeit der Heimlichkeit der neuen Medien kann man ganz böse auf die Nase fallen, wenn es abends in der Nacht so langweilig ist und man kann nicht einschlafen und dann schaltet man noch mitternachts Internet ein an und guckt sich da irgendwelche Sexvideos und so Zeugs an. Und da kann man ganz böse auf die Nase fallen. Und wenn man das über Jahre hinweg konsumiert und später mal heiraten möchte, dann leidet man auch Spätfolgen von diesem Sexualkonsum jetzt schon im Jugendalter. Denn man wird dann mit der Zeit abgestumpft in der Sexualität. Und Sexualität später in der eigenen Ehe wird dann insgesamt etwas schwerer, weil man von diesen Bildern, von diesen Fantasien immer wieder verfolgt wird. Meidet alle unguten sexuellen Handlungen. Auch in der Ehe, Ehepaare kurz, der Verheiratete soll mit seiner Ehefrau liebevoll umgehen, das ist uns ja klar, aber so wie Gott es will. Und Luther schreibt dazu, ein jeder suche seine Frau in Ehrerbietung zu gewinnen. Und in der Volksbibel heißt es dir, da bekommt man ein bisschen Gespür dafür, ein Mann darf alles machen, was er mit seiner Ehefrau machen will, vorausgesetzt die Frau erlaubt es ihm. Ein Mann darf alles machen, was er mit seiner Frau machen will. Hochinteressant, wir haben da auch geschmunzelt, als wir das mal vor 2-3 Wochen gelesen haben, meine Frau und ich. Wichtig ist es, dass wir in der Ehe dem anderen immer wieder mit Respekt und Ehre begegnen. Und auch das so sehen, dass unser Partner nicht für unsere Bedürfnisbefriedigung da ist. Man soll nicht den erotischen Rausch suchen und den Körper begehren, ohne das Herz des Gegenüber zu ehren. Sexualität fängt auch mit Herzensbeziehung an, mit Herzenskommunikation. Das ist nicht nur Körperkontakt, sondern das ist Herzenskontakt. Letztlich eine gut gelebte Sexualität. Darum geht es ihm. Es geht auch immer wieder darum, den eigenen Partner zu gewinnen, wenn man den Eindruck hat, in der eigenen Ehe steckt irgendwie der Wurm drin und das ist alles so mühsam und schwierig. Es gibt viele frustrierte Ehepaare, die noch Wand an Wand leben und irgendwie das Gespräch verstummt. Frust, Enttäuschung und Bitterkeit ist eingezogen. Es wird nicht mehr viel gesprochen und es wird auch schon gar nichts mehr geklärt. Es ist irgendetwas verloren gegangen. Keiner von beiden tut den ersten Schritt. Man ist stolz. Es gibt schon lange keine Zeichen mehr der Liebe, der Zuneigung. Überraschungseffekte gibt es schon lange nicht mehr. Heilig Leben gehört in die Ehe, in die Familie hinein. Deshalb schreibt auch Paulus immer wieder, such den anderen zu gewinnen. In diesem Wort steckt alles drin. Gewinne deinen Partner so, wie du es schon getan hast, damals, als ihr geheiratet habt, als Schmetterlinge im Bauch waren. Gewinne den Partner so mit diesen Ideen, die du damals entwickelt hast, dass du ihn wieder zurückgewinnen kannst. Natürlich, das Wichtigste ist auch die Vergebung. Da, wo man sich entfernt hat in der Ehe, durch unheiliges Leben, unheiliges Miteinander, dass man sich vergibt und wieder gemeinsam am Kreuz sich trifft. Ich möchte noch einige Verse lesen aus dieser Volksbibel, was mir so gut gefällt, zur Vertiefung. Gott möchte, dass wir ganz radikal alleine ihm gehören. Und da, wo Gott ist, ist für Pornografie kein Platz mehr. Das gilt auch für andere ungute Sexsachen. Jeder soll nur mit seiner Ehefrau rummachen und liebevoll mit ihr umgehen, so wie Gott es will. unkontrollierte Geilheit und Sexsucht sind Merkmale von Menschen, die keine Ahnung von Gott haben. Niemand sollte die Grenzen, die Gott gesteckt hat, einfach übergehen. Das stimmt übrigens auch, wenn ihr geschäftlich miteinander zu tun habt. Wir haben euch schon mal eine Ansage zu dem Thema gemacht. Wer sowas tut, muss mit einer harten Gerichtsverhandlung bei Gott rechnen. Gott hat uns schließlich nicht dazu ausgesucht, ein hemmungsloses Leben ohne Grenzen zu führen. Er möchte, dass wir ein besonderes Leben führen, etwas Außergewöhnliches, etwas, das ihm Freude macht. Wem das egal ist, der macht ja nicht nur sich selber lächerlich, sondern auch Gott. Sein Heiliger Geist lebt ja schließlich in euch. Soweit mal diese Worte. Und wenn jetzt einer meint, das ist wirklich schwierig, das so hinzukriegen, dann rate ich, denke täglich daran, dass du Eigentum Gottes bist. Und Gott möchte nämlich, dass du Sieg hast über diese Dinge, über diese Anfechtungen. Und denke auch daran, dass Paulus einmal geschrieben hat, ich kann alles durch den, der mich mächtig macht, und das ist Jesus Christus. Christus in uns ist die Hilfe, ein heiliges Leben zu führen. Amen.